Ho, ho, ho. Jetzt haben wir einen Podcast. Aus welchem Film kam das? So ungefähr?
Hä? Da stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch.
Stirb langsam, Mann.
Jetzt haben wir einen...
Was
sagt er denn da?
Fahrstuhl. Da klaut er einem ein Maschinengewehr und schreibt dann auf den Pulli, ho, 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 jetzt habe ich ein Maschinengewehr.
Ach so, ja. Daran kann ich mich jetzt erinnern, aber als du das gerade gesagt hast, da so schnell bin ich nicht mit meinen falsch zitierten oder verändert zitierten Filmanspielungen.
Tja, solltest du vielleicht mal ein paar mehr Filme schauen.
Ich weiß, ich gucke auch viel zu wenig.
Das ist wahr. Aber dafür gibt's ja Abhilfe.
Abhilfe?
Genau, denn in diesem Podcast soll es um ein paar neue Filme, oder was heißt neue Filme? Für manche wie dich neue Filme.
Für manche wie mich, obwohl ich mich an dem Podcast beteilige.
Ja, ja. Die ein spezielles Thema haben.
Ein spezielles Thema, das man sich intravenös als Film zufügen kann.
Ungefähr.
Worum soll es denn gehen? Ich ahne sowas, weil du mit Stirb langsam angefangen bist oder weil du mit Ho 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 angefangen bist.
Also ich habe zwei Zettel.
Du hast zwei Zettel?
Ja, auf dem einen stehen iranische Sportdramen.
Ja, finde ich gut.
Ja, ein beliebtes Thema, wurde oft angefragt. Auf dem anderen ein Favorit von mir, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt, Winterweihnachtszeit.
Winterweihnachtszeit. Genau. Aha. Ich habe jetzt direkt irgendwie einen Ohrwurm von Rolf Zukowski in der Weihnachtsbäckerei.
Lebt er noch?
Weiß ich nicht.
Ich würde es ihm wünschen. Weil er schien immer ein ganz netten zu sein.
Oh mein Gott. Ja. Unmöglich. Ich habe ihn nie kennengelernt.
Nee, ich auch nicht.
Und heute bin ich so durch die Medien zynisch geworden, dass mir Männer immer suspekt sind, wenn sie sich zu sehr mit Kindern umgeben.
Das kann sein. Ja, okay, konkret in diesem Podcast soll es um Filme gehen, die in der Winterweihnachtszeit spielen
oder die thematisch so ein bisschen darauf hinaus wollen mit dem, was wir so, ich sag mal, den ganzen Dezember über erleben mit Adventszeit und mit etwas mehr Familiarität, mit ein bisschen mehr Nettigkeit, ob gewollt oder gezwungen. Ja, und da haben wir uns jeder fünf Filme rausgesucht, die wir euch ans Herz legen wollen, die man sich natürlich ganz besonders jetzt im Dezember, aber auch eigentlich generell einfach mal anschauen könnte.
Richtig.
Du fängst an.
Ja, okay. Also von jedem von uns wird es fünf Filme geben. Wir machen das abwechselnd.
Ja, das im Prinzip habe ich das schon gesagt.
Ja, ich wollte es nur noch mal wiederholen für die Leute, die gerade nicht aufgepasst haben.
Ja, wenn ich rede, schalten die immer auf Durchzug. Das habe ich schon gemerkt.
Genau, ja.
Okay. Wer kann es ihnen verübeln?
Ja, du hast gerade gesagt, ich soll anfangen.
Habe ich gesagt. Und wieder wiederholt, ja.
Um so ein bisschen so diese kommerzielle Ader dieses Podcasts zu treffen, damit die Leute nicht sofort wegschalten, wenn wir mit irgendeinem iranischen Sportdrama ankommen, nenne ich jetzt einfach mal ganz frech, Stirb langsam 2.
2?
Ja.
Eben noch eins zitiert und jetzt 2. Okay. Ja. Warum 2 und nicht 1? Hat nicht 1 das stärkere Weihnachtsfeeling?
Ja.
Oder die stärkere Weihnachtstradition?
Beide Filme spielen ja zu Weihnachten. Und in der Winterweihnachtszeit, TM.
TM, ja, ganz und neu.
Ich gehe jetzt einfach mal ganz frech davon aus, dass alle Leute, die diesen Podcast hören, den ersten Film kennen.
Ja, das ist naiv, aber darfst du ruhig von ausgehen.
Weil es ist ein absolut zeitloser Action-Klassiker.
Ja, wir lernen noch jedes Mal, wenn wir so einen Podcast machen, da kommen täglich neue Generationen auf uns zu, die haben nicht schon bei der Geburt Stirb langsam gesehen.
Möglich. Vielleicht gehört aus dem Mutterleib heraus.
Das kann natürlich sein, aber dann ist es trotzdem noch was anderes.
Dann war es das Hörspiel sozusagen.
Das, ich weiß nicht, also ich kann mich nicht an viele Hörspiele aus dem Mutterleib erinnern.
Nur an Stirb langsam.
Nur an Stirb langsam, ja.
Ja, okay, also... Wer das hier hört und Stirb langsam nicht gesehen hat, dann haben
kann wir... direkt auf Pause drücken und sich den Film angucken.
Richtig.
Gibt es bei Amazon dann Instant
ganz
und so weiter.
Probleme.
Ja.
Also der ist wirklich richtig gut und der Titel mag zwar irgendwie so ein bisschen reißerisch klingen oder brutal, Stirb langsam, das könnte auch so ein Redneck-Film sein, über irgendwelche Kannibalen oder so.
Auch solche Rednecks, ich dachte, du meinst einfach nur Leute aus dem amerikanischen Süden.
Ja, im Original heißt er ja Die Hard.
Ja, was grob übersetzt auf selbe rauskommt.
Ja. Aber es ist kein Kannibalenfilm.
Richtig.
Die haben da jede Menge Zähne gestellt. Jedenfalls.
Die haben, also wer den bis vor kurzem, glaube ich, im Fernsehen geguckt hat, den ersten Teil, hat den nie komplett gesehen. Weil der erste Teil, oder sogar der zweite auch, war ab 18 und immer gekürzt im TV.
Tja, aber Zeiten ändern sich.
Ja. Nein, du machst keinen Bushido-Witz.
Den hast du jetzt gemacht.
Nein, ich habe ihm vorgebeugt. Ich habe seinen Namen erwähnt. Ich weiß, jetzt kommt er in der Nacht aus dem Spiegel und so weiter, aber...
Und schickt dich zurück von der Bordstanze bis zur Skyline. Ne? Genau.
Okay. Oh Mann, das sind so Witze von 2008.
Fürchterlich. Wahrscheinlich die Jugend von heute kennt Bushido schon gar nicht mehr.
Oh, und da sagen die Leute noch, die Jugend wäre auf dem Weg ins eigene Verderben. Dabei sind sie viel besser dran als die Jugend von vor 6 Jahren.
Wir haben ja von seinem Film ja gelernt, dass er seinen Namen von einem PlayStation 2 Computerspiel hat. Und PlayStation 2 ist ja heute mittlerweile ein Relikt, was du im Museum findest.
Im Museum, ja.
Ne? Also das würde ein neuer Indiana Jones jetzt suchen.
Indiana wer, würden die jetzt fragen?
Wahrscheinlich würden sie unter dem Titel eher einen Erotikfilm kennen.
Nein, auch das nicht, weil das ist ein Witz aus einem Film, der noch älter und noch viel unbedeutender ist.
Um auf Stirb langsam 2 zurückzukommen.
Ja, über den wir bisher fast noch nichts gesagt haben.
Also im ersten ging es grob um eine Geiselnahme sozusagen in einem Hochhaus. Und so ein Polizist, der eigentlich nur seine Frau besuchen wollte, wird dann damit reingezogen und muss dann allein alle Plan machen. Im zweiten Teil passiert ihm das nochmal. Mhm. Und da ist das Szenario aber ganz anders. Wir sind jetzt auf einem Flughafen. Und Terroristen nehmen Geiseln und wollen einen transportierten Gefangenen quasi frei erpressen, sozusagen. Und das Problem ist, dass die Terroristen drohen, ein fliegendes Flugzeug in die Luft zu sprengen.
Ein fliegendes Flugzeug.
In die Luft zu sprengen. Und in dem sitzt McClanes Frau. Und das mag McClane nicht, also...
Ja, wie überraschend.
Holzt er die Terroristen dann nieder. Und der ist natürlich ein bisschen schwächer als der erste, den man gesehen haben muss. Es war trotzdem ein ziemlich unterhaltsamer Actionfilm. Und gerade mit diesem Flughafen-Szenario wird viel gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob Shane Black hier auch irgendwo beteiligt war, der ja oft Drehbücher schreibt mit Weihnachtsthematiken.
Aber allerdings, ja.
Dieser Film hat auf jeden Fall eine Menge Weihnachtsthematiken. Und du hast halt viel Musik, viel, viel Schneeraufereien. Und so.
Schneeraufereien, ja.
Genau. Und von daher doch. Also was die weihnachtlichen Actionfilme betrifft, ist das ein guter.
Gibt es so viele weihnachtliche Actionfilme?
Ein paar mehr. Tödliche Weihnachten zum Beispiel, der auch gut ist.
Stimmt.
Und von Shane Black.
Und von Shane Black, ja, ein Muster ergibt sich. Ja.
Iron Man 3, auch von
Shane Black. Auch von Shane Black. Ja, und wenn man Shane Black jetzt aus der, so mit minus Shane Black aus der Google-Suche rausnimmt?
Dann nicht so wirklich.
Mir war nämlich auch so. Ja, gut. Dann wärst du damit mit deinem Platz Nummer 5 fertig.
Richtig. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. So, ich reiße den Podcast an mich. Es lebe die Anarchie. Ich habe so ein bisschen hin und her überlegt mit meinem 5. Platz. Und zum Beispiel habe ich ja vor kurzem erst bei der Kritikenreihe Treasure Monday einen Anime-Film namens Tokyo Godfathers genannt, den ich sofort in diese Liste hätte packen können. Oder ein Film wie Tatsächlich Liebe ist eine Art Guilty Pleasure für die Weihnachtszeit. Aber ich entscheide mich als Nummer 5 für Night on Earth, den Jim Jarmusch-Film, wo wir so eine Handvoll Episoden kriegen, wie Taxifahrer in der Winterweihnachtszeit an einem Abend so durch ihre jeweilige Gegend fahren. Und insbesondere die mit Armin Müller-Stahl in New York und mit dem betrunkenen Finn in Helsinki. Die beiden sind besonders passend für dieses Thema. Es sind halt 5 Episoden von Taxifahrern, die ganz besondere oder auch nicht besondere Gäste haben und dann diverse Erfahrungen machen mit diesen Gästen. Und es ist irgendwie typisch Jim Jarmusch, so ein bisschen melancholisch, so ein bisschen witzig, aber nie irgendwie herablassen oder so, sondern immer, ich sag mal, so ganz, ganz platt, weil das ja auch irgendwie zu dieser Zeit passt, ganz menschlich.
Ganz menschlich.
Ja. Also, wer nicht auf, oder wer ein Faible für etwas leiseren, subtileren Humor hat, der sollte sich den Film definitiv angucken. Und ich glaube, gerade die Armin Müller-Stahl-Episode, wo wo sein Beifahrer feststellt, dass Armin Müller-Stahl Helmut heißt und dann als Amerikaner fasst er das als Helmet, also Helm auf und ist amüsiert, dass er Helm heißt. Allein die Szene ist, glaube ich, universal witzig.
Ja, Winona Ryder ist doch auch ganz niedlich in dem Film.
Ja, die drei Telefonbücher brauchen, um übers Lenkrad zu gucken, ja.
Aber das heißt ja, gerade in New York sei jeder Taxifahrer, ne?
Aber sie ist ja nicht in New York, sie ist in L.A.
Ach, L.A., ja.
Winona Ryder ist in L.A., Armin Müller-Stahl ist in New York, Roberto Menini ist in Rom, Isaac de Bancole ist der Gast in Paris, ich habe gerade vergessen, wer der Fahrer ist. Ja, und dann die Finnen, die betrunkenen Finnen.
Die wahrscheinlich in Finnland unterwegs sind.
Ja, in Helsinki. Helsinki ist hell, hell ist noch heaven. Wer sich daran jetzt erinnert, an Ripoli von Harpe Kerkeling, der ist zu alt für diesen Podcast.
Der kennt auch wahrscheinlich die ganze Geschichte mit Beatrix nicht, ne?
Hallo, ich bin die Beatrix, ja. Ach.
Tja, okay.
Wer jetzt Hurz sagt, hat gewonnen.
Ja.
Hurz.
Wir sind dann mal weg, ne? Okay.
Das war der langweilige Harpe Kerkeling.
Du hast jetzt einen leisen Film genannt, der, ich sag mal, von der Art her eher in kleineren Kinos läuft.
Richtig, ja, das kann man vielleicht dazu sagen, aber sowas ist mir eigentlich egal, weil es zählt, dass es ein guter Film ist.
Richtig. Nein, ich sag das nur, weil ich wollte jetzt zu einem Film kommen, der in größeren Kinos gelaufen ist. Mhm. Und halt so ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich, weil das ist jetzt eher so ein recht kommerzieller Film, den jeder gesehen hat und ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen schmalzig ist. Es geht um Schöne Bescherung. Das ist der,
hä?
Ich glaube, dritte oder vierte Film von den Griswolds.
Ach so.
Chevy Chase und seine verrückte Familie.
Und die sind das. Ja, ich finde, der deutsche Titel ist irgendwie so banal.
Ja, total.
Heißt der nicht irgendwie im Original National Lampoons? Also das ist diese Firma oder die...
Das ist die Firma, genau.
Die Reihe, die es immer macht. Und dann Griswolds Family Vacation? Oder Holiday Vacation?
Die heißen nämlich alle Vacation. Der eine heißt Christmas Vacation.
Oder Christmas Vacation, ja, dann so.
Euro Vacation und...
Einfach nur Vacation?
Ja, ja, genau. Da kommt jetzt ja auch noch ein neuer Film, ne? Mit Ed Helms oder so, als den Sohn, Rust.
Wollt ihr ihn wirklich machen? Haben die ihn nicht abgesagt?
Nee, da war irgendwie was. Das haben die wieder aufgenommen.
Idioten.
Das ist ja auch ein Film, den braucht kein Mensch. Also, das ist auf jeden Fall kein Franchise in dem Sinne. Jedenfalls, es geht bei den Griswolds, das ist halt so eine, ja, wie soll ich sagen, recht schräge Familie, wie man sie wahrscheinlich am ehesten in einer Sitcom finden will.
Ja.
Und der Vater, gespielt von Chevy Chase, den man wahrscheinlich bei Community schon mal gesehen hat.
Ja.
Der ist halt leicht schusselig und zieht immer das Pech auf sich. Die Tochter ist recht frech und der Sohn ist ziemlich doof und hat auch laufend Pech. Er versucht immer eine Freundin zu kriegen und das klappt nicht so wirklich. Und das Lustige ist halt, in diesem Film ist es so, dass die Griswolds mal nicht auf Reise gehen, sondern selber Besuch kriegen von diversen Verwandten. Und das sind so richtige Klischeebilder von Verwandten. Und zwar ganz schreckliche Tanten und
die nur umarmen und knutschen wollen.
Ja, genau. Und
in die Wange kneifen.
Wie es die Griswolds natürlich dann auch können, wird das Ganze zum Fiasko.
Ja.
Ja. Und das ist, ich finde, gerade so, das sind Filme aus den, ich glaube, Ende 80er. Und der hat noch irgendwie so einen gewissen Charme, den schon die 90er Familienfilme nicht mehr so wirklich hatten. Und was heute tot ist, was es so gar nicht mehr gibt.
Ja, irgendwie die gab es auch nur in den 80ern, gab es davor in der Form auch nicht, glaube ich.
Okay, ja, jetzt mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt.
Oh, oh.
Aber ich wähle Nightmare Before Christmas.
Ja, das ist kontrovers, weil da ist bis heute immer noch ein Disput. Ist das ein Halloween-Film oder ein Weihnachtsfilm?
Genau genommen beides.
Tja. Es ist ein Film, der beginnt mit einem Lied namens This is Halloween, wenn wir Halloween Town kennenlernen. Und der endet damit, wenn Halloween Town Weihnachten feiert. Das heißt, man muss den so langsam angucken, dass von Halloween bis Weihnachten man den Film guckt.
Ich glaube, wir müssen hier auch ein bisschen Aufklärungsarbeit machen und zwei Sachen sagen. Erstens, der Film ist richtig, richtig gut.
Okay.
Und zweitens, er ist nicht von Tim Burton.
Korrekt. Also Tim Burton hat sicherlich einen großen, großen, großen Einfluss auf diesen Film gehabt in Sachen Schreiberei und ganz besonders in Sachen Designs. Aber der Regisseur ist Henry Selick, der ein paar Jahre später Coraline gemacht hat, der auch sensationell gut ist.
Absolut, ja. Der war nicht zu Weihnachten spät.
Richtig, sonst würde der hier genannt werden.
Natürlich.
Rein qualitativ. Ja, bei mir ist Nightmare Before Christmas aus dem Grund so ein bisschen, habe ich ihn von der Liste gelassen, weil ich mich nie entscheiden kann, wann ich den gucken soll. Und dann gucke ich den, wenn überhaupt, irgendwann, wenn ich einfach mal spontan Lust habe.
Ist halt ein Stop-Motion-Film.
Ja.
Mit teilweise Gesangsszenen.
Richtig, es ist ein Musical.
Und das sind schon so Sachen, die, glaube ich, viel abschrecken.
Aber Narren!
Ich glaube aber auch, dass Nightmare Before Christmas maßgeblich daran beteiligt war, gerade unter Jugendlichen. Okay, das ist jetzt auch schon eine Weile her.
Naja, diese ganze Merchandise-Sache mit Jack Skellington-Taschen und so weiter geht bis heute.
Ja, überhaupt so dieses ganze, dieses Kommerzialisieren von ich sag's mal, Goth-Sachen.
Ja,
ich glaube, dass dieser Film eine der größten Quellen dafür ist.
Wobei das ja im Prinzip nicht wirklich Goth ist. Es ist ja quasi die Verkindlichung von Goth-Klischees. Also
ja.
Alles, was so ein bisschen morbide mit Tod und morbiden Fantasien von der Nachwelt zu tun hat, das wird da so ein bisschen ins Cartoonige gezogen.
Deswegen, wer diese ganzen Interessen hat, und das ist ja vollkommen legitim, diesen Film aber noch nicht kennt, der sollte den unbedingt schauen.
Ja, unabhängig auch von den Interessen.
Abgesehen von allen anderen, die diesen Film auch schauen.
Ja, also ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Es geht im Prinzip darum, Jack Skellington ist so eine Art, ich sag mal, Skelettwesen im Frack. Der wohnt in Halloween Town. Es gibt nämlich eine Stadt zu quasi jedem Volksfest. Es gibt Easter Town, es gibt Christmas Town und so weiter. Und er stellt irgendwann fest, in Halloween Town sind alle immer depressiv und traurig, weil eben Halloween nicht gerade das Fest der Fröhlichkeit und der Besinnlichkeit ist. Deswegen macht er sich auf nach Christmastown, um den Weihnachtsmann zu entführen. Damit Halloweentown auch Weihnachten feiern kann.
Ja, kann er verstehen.
Ja. Nachdem er gescheitert ist, selbst der Weihnachtsmann zu sein.
Ja, man braucht halt das Original, man kann das nicht einfach nachmachen.
Der Weihnachtsmann ist aber kein so netter Kerl.
Nee, das ist auch so ein kleiner Twist.
Ein Twist.
Ja. Nee, der Film ist echt liebevoll gemacht, genauso wie Coraline, den man auch kennen muss. Und es ist einfach eine schöne, ich sag mal, dunkle Fantasy-Geschichte für Kinder und Junggebliebene.
Ja.
Und auch mit tollen Liedern.
Tolle Lieder, ja. Also Ohrwurm-Garantie. Ich hab gehen mir alle gerade durch den Kopf.
Ja,
von This is Halloween zu Oogie Boogie.
This is Halloween, ich glaube, das ist nicht mal 2-3 Jahre her, da hat Marilyn Manson das Ding nochmal neu aufgelegt.
Das ist schon länger als 2-3 Jahre her.
Vielleicht mehr als 2-3 Jahre.
Vielleicht hat er es immer wieder neu aufgelegt, aber das solltest du als Fan besser wissen.
Ja, für mich ist das alles nicht so weit weg.
Das redest du dir ein, du alter Mann.
Ja, okay, Jungspund.
Ja. Irgendwie, wir haben das gar nicht so abgesprochen, aber das passt wieder ziemlich gut zusammen, weil mein nächster Film ist auch Tim Burton.
Auch Tim Burton, so wie der Tim Burton, der Nightmare Before Christmas nicht gemacht hat.
Nein, aber der maßgeblich daran beteiligt ist.
Ja,
und zwar Edward mit den Scherenhänden. Ich weiß, viele werden sich denken, Weihnachtsfilm? Und klar, es spielt nicht explizit zu Weihnachten oder nur am Ende so ein bisschen. Und es ist auch irgendwie ein bisschen zu sonnig, zumindest für unsere Vorstellung von Weihnachten. Aber es ist schon ganz klar so ein thematisch und auch am Ende optischen Film, der in diese Zeit passt. Ich meine, allein diese Art, wie dann zum Schluss die Entstehung des Schnees in dieser doch recht sonnigen kalifornischen Stadt beschrieben wird, das ist einfach Weihnachten pur. Mhm. Oder zumindest Winter-Weihnachtszeit hatten wir als Thema und
richtig.
Das passt da perfekt. Und es ist mein mit Abstand, mit großem, großem Abstand Lieblings-Tim-Burton-Film, ein genereller Lieblingsfilm. Ja, also es geht darum, das ist so eine monotone kalifornische Kleinstadt, wo jeder jeden kennt und wo die Häuser alle kunterbunt angemalt sind, aber doch gleich aussehen. Und ganz hoch oben beim anliegenden Berg ist so eine Art altes Gemäuerschloss und da wohnt eine verlassene Kreatur, eben Edward, das ist ein künstlich erschaffener Mensch mit Scheren statt Händen. Und dann entwickelt sich so eine Art Außenseitergeschichte, so ein bisschen mit Frankensteins Monster und so weiter, wenn der Edward, der so eine Art ja, naives, kindliches Wesen hat, in die Stadt geholt wird und dort auf die Bewohner trifft, die ihn erst skeptisch beäugen, dann cool finden und dann doch wieder skeptisch beäugen.
Was man verstehen kann, wenn jemand mit Messerhänden ankommt. In der Elm Street hat das auch so funktioniert.
Ja. Ja, aber Edward hatte einen besseren PR-Berater. Diane Weiss als Avon-Verkäuferin.
Ja, und er hatte auch zwei Hände mit Messer. Vielleicht ja. War das der Unterschied.
Da kann er besser Hunde mit frisieren.
Ja.
Ja, auf jeden Fall absolut großartiger Film. Aber es ist auch ein Film, ich würde es euch nicht übel nehmen, wenn ihr den auch, keine Ahnung, mitten im Juni guckt. Hauptsache ihr guckt den, weil der ist super.
Ja, vor allem, das ist mal ein Johnny Depp-Film, der gut ist.
Da gibt's eine Menge vor 1999. So mit dem Jahrtausendwechsel ging's so langsam bergab, als dann Fluch der Karibik, der erste ist noch gut, zu erfolgreich wurde.
Nach wie vor ist ja Johnny Depp einer der beliebtesten Schauspieler überhaupt. Aber eigentlich erst vor diesem Break sieht man warum.
Ja, aber da war er noch nicht dieser Weltstar.
Ja, das ist halt so ein bisschen absurd, ne? Früher hat er so viele tolle Filme gemacht und blieb relativ, naja, klein, sage ich jetzt mal. Und seit Fluch der Karibik ist er dieser Megastar, der 50 Millionen pro Film kriegt. Und seitdem macht er fast nur noch schwache Sachen. Siehe Transcendence.
Oh, ja, lass uns nicht über Transcendence reden.
Ja. Das wäre jetzt mein nächster Film auf der Liste.
Der hat nichts mit Weihnachten zu tun. Ja, wenn du jetzt argumentieren willst, dass die total verkorkste Liebesgeschichte im Film irgendwie weihnachtlich wirkt, dann drucke ich hier mal auf Stopp.
Nein, keine Sorge. Wir sind ja bereits gesehen.
Und er streicht von seinem Zettel einen Namen durch.
Ja, dein, wenn er so weitermacht.
Ach so.
So, wolltest du noch was sagen zum Edward?
Zum Edward? Nee. Super Film. Passt zu Weihnachten, passt aber auch immer, generell immer.
Mir ist gerade aufgefallen, wie langweilig wir sind.
Sind wir das?
Ja, und zwar mein nächster Film auf der Liste ist auch von Tim Burton.
Wie jetzt?
Ja. Und zwar würde ich bei mir als nächsten Film nennen Batmans Rückkehr.
Oh.
Ja.
Der Burton-Tim, ja.
Den er, glaube ich, direkt vor dem einfach gemacht hat, ne? Kann das sein?
Hat er den nicht zwischen seinen Batman gemacht?
War das so? Der erste Batman ist von, ich glaube, 89 und der zweite ist von 93, meine ich.
Ich weiß es ehrlich gesagt
nicht. Weil Forever war 95.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau.
Der spielt leider nicht an Weihnachten, sonst wäre es der gewesen.
Aha.
Batmans Rückkehr ist, ja, der von der ersten Reihe der zweite Teil sozusagen. Und da trifft Batman auf den Pinguin, gespielt von Danny DeVito. Und Catwoman, gespielt von Michelle Pfeiffer.
Miau.
Und Max Schreck, gespielt von Christopher Walken.
Mhm.
Ja.
Der Hesse.
Der Hesse, genau, der kopflose Hesse. Und ja, dieser Film ist halt von der Ästhetik her anders als der erste.
Schon so ein bisschen, ja.
Schon allein, weil er halt im jetzt verschneiten Gotham City spielt. Aber auch überhaupt diese, der erste Film hat das ja schon so ein bisschen angefangen, Gotham City so ein bisschen so als Goth-inspirierte Stadt zu zeigen.
Ja, aber das, was Gothic im Englischen eigentlich meint, nicht das, was Gothic heutzutage in der Popkultur meint.
Ja,
sondern
also eher das Gotische.
Ja, wenn wir es jetzt deutsch übersetzen wollen, ja.
Halt alles sowieso, viele Gebäude sehen aus wie Kathedralen.
Ja, mit den Wasserspeiern und so weiter.
Und Gargoyles.
Das sind Wasserspeier, ja.
Ja. Du bist auch so ein Wasserspeier.
Ja, ich könnte, hier, ich habe ein Glas mit Wasser.
Ja, und dieser Film macht eigentlich zwei Sachen sehr interessant. Zum einen ist der Pinguin eigentlich auf dem Papier einer der langweiligsten Gegner,
ja, Batmans. Und wird im Film zu einem etwas nervigeren Charakter.
Moment, das ist jetzt von negativ zu negativ.
Richtig.
Na,
ich bin nicht der größte Pinguin-Fan.
Der Pinguin ist in diesem Film ein Sinnbild sozusagen für korrupte, böse Politiker. Und so ist er natürlich richtig garstig und sieht auch so ein bisschen leicht mutiert aus.
Ja.
Und er entführt Kinder.
Alter, da aus.
Und also der ist schon ziemlich übel drauf. Und was ich lustig finde, ist, dass dieser Film so voll auf diesen Comic-Geist eingeht und so cartoonige Sachen rausholt. So hat zum Beispiel der Pinguin ein Amphibienfahrzeug, das aussieht wie eine riesen Gummiente.
Ja.
Und sein Plan besteht darin, die Stadt mit einer Armee von Pinguinen zu überfallen, die alle Raketen auf dem Rücken haben.
Normal. Die im Prinzip sonst? Feuerwerksraketen sind.
Und Michelle Pfeiffer, die war ja die ursprüngliche Catwoman.
Was in diesem Film.
Was später dann Halle Berry gemacht hat.
Oh, und du kannst sie nicht entgehen lassen.
Hathaway? Ja, natürlich nicht. Oh. So eine schöne Vorlage. Und sie spielt Catwoman total irre. Die hat richtig einen Knacks. Und da wird natürlich so ein bisschen mit Erotik angebandelt, mit Batman, dass so diesen Lederfetisch.
Ja, und ihr Kostüm sieht auch cool aus. Hat überall ganz bewusst aufgehellte Nähte.
Ja.
Aus verschiedenen Fetzen zusammengenäht.
Und das Schöne ist auch, dass Michael Keaton, der hier zum zweiten Mal den Batman spielt, sehr viel düsterer wäre vielleicht das falsche Wort, aber er ist sehr viel aggressiver und wütender drauf.
Tja.
Und ja, der ist klasse und hat auch einen fantastischen Soundtrack. Also wenn man Batman mag, muss man den kennen. Was muss man denn noch so kennen?
Eine Menge. Ich gehe jetzt weg von Tim Burton, wird auch Zeit, und nenne erneut einen meiner absoluten Lieblingsfilme, und zwar Das Apartment. Billy Wilders Film mit Shirley MacLaine und Jack Lemmon.
Der ist älter als unsere Eltern.
Ich glaube, der ist im Jahr geboren, wo mein Vater entstanden, wo mein Vater geboren ist, 1960. Hm. Habe ich jetzt private Daten rausgegeben? Oh, scheiße.
Oh nein. Die hat Mark Zuckerberg das nur so schon.
Mark? Jedenfalls, Das Apartment ist vielleicht kein expliziter Weihnachtsfilm, aber ich finde gerade das letzte Drittel, wenn es dann wirklich in die Weihnachtszeit und dann auch in die Neujahrszeit geht, macht den Film doch zu einem sehr passenden Weihnachtsfilm, auch weil das, was da passiert, sehr gut in diese Zeit passt. Also es geht darum, Jack Lemmon spielt so eine Art Durchschnittsbürotyp, der sein kleines Apartment an die Chefetage vermietet, wenn die Chefetage da so Affären-Schäferstündchen abhalten will, damit die Frauen zu Hause davon nichts mitkriegen. Und er verliebt sich in die Fahrstuhlbedienstete, gespielt von Shirley MacLaine, und die bandelt gerade mit einem verheirateten Mann aus der Chefetage an und hofft, dass der irgendwann seine Frau verlässt. So, das ist natürlich so eine klassische Dreiecksgeschichte. Und dann wird es langsam Weihnachten und dann gibt's so die berühmte Szene, wo Jack Lemmon halt so langsam einsieht, oh scheiße, das wird nichts mit der Fran. Und hat dann einen total betrunkenen Weihnachtsabend. Und dann gibt es die ganz, ganz berühmte oder die vielleicht berühmteste Silvester-Szene der Filmgeschichte, wenn Shirley MacLaine dann doch nochmal ins Grübeln kommt, wen sie denn oder wie sie sich ihre eigene Zukunft vorstellt. Wenn dann im Lokal vor Ort längst sein gesungen wird und sie die Krone aufsetzt und denkt, wo will ich eigentlich hin? Und dann eine Entscheidung trifft. Und allein deswegen passt er in diese Reihe und deswegen gefällt er mir auch generell immer sehr, sehr gut. Aber ich finde auch so in der Art, wie mit den Figuren umgegangen wird, wie diese Chefetage, die quasi das Familiäre missbraucht, dargestellt wird und wie dann der arme C.C. Baxter, so der Name von Jack Lemmons Figur, eigentlich ehrenhafte, ernsthafte Absichten hat und dann in der Weihnachtszeit versucht, in dieser unehrlich gewordenen Welt sein Glück zu finden.
Ja, es ist eigentlich eine sehr, sehr positive Romantic Comedy, sozusagen.
Aber mit tragischen Elementen. Ich möchte nicht spoilern, aber in diesem Film gibt es einen Selbstmordversuch. Und welche Romantic Comedy hat einen ernsthaften Selbstmordversuch? Heutzutage keine.
Nee, nicht mehr wirklich. Ich meine, ich werde ja niemals...
Oder Ehebruch regelmäßigen.
Ja, nicht wirklich. Ja. Ich musste gerade an Fluch der Karibik, welcher war es? 203 denken? Der damit anfängt, dass ein Kind gehängt wird. Okay, war kein Weihnachtsfilm, aber...
Nee.
Aber war von Disney. Tja. Und einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Ja. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das Apartment war, aber...
Naja, hat 5 Oscars gewonnen und war durchaus, glaube ich, auch an den Kinokassen erfolgreich. Also.
Der ist richtig, richtig gut.
Oh ja. Also, ich mache keine Top-Liste mit Lieblingsfilmen, aber wenn ich mal eine Top 10 machen würde, ach, wahrscheinlich sogar in der Top 5, wäre der auf jeden Fall dabei. Ich glaube, ich bin mir nicht bei vielen Filmen so sicher wie bei dem.
Lass so was heißen.
Ja.
Ja, überhaupt, wenn man den Film mögen sollte, wovon ich jetzt mal ausgehe, sollte man sowieso gucken, was er sonst noch so gemacht hat, weil der viele ähnlich gute Sachen gemacht.
Oh ja, Billy Wilder hat ein halbes Dutzend quasi Meisterwerke gemacht. Also, der hat auch eine Menge Schrott gemacht. Aber so eine Handvoll, also manche mögen es heiß, hat er gemacht.
Auch mit Lemon.
Auch mit Lemon. Sunset Boulevard. Das verlorene Wochenende.
Hat er nicht auch Irma La Douce gemacht?
Irma La Douce ist einer seiner guten Filme, aber da gibt es noch ein halbes Dutzend bessere.
Das ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Niveau.
Auf jeden Fall. Nee, das Apartment muss man kennen, egal wie alt man ist oder so. Keine Angst vor alten Filmen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ich meine, Warnung, der ist schwarz-weiß, aber das ist kein Grund.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich wiederhole mich jetzt schon wieder, was der Regisseur betrifft. Du hast ja vorhin John Hughes genannt von Ein Ticket für zwei. Ne?
Ja.
Und der letzte Film auf meiner Liste ist, glaube ich, auch von John Hughes. Kevin allein zu Hause.
Du irrst. Das ist auch kein John Hughes-Film.
Oh, Herr.
Niemals.
Mit wem verwechsel ich das denn?
Ist das nicht... Scheiße.
Was, John Turtletaub?
Nein.
Ach, es war doch natürlich Chris Columbus.
Wow, jetzt haben wir den geheimen Schnitt aber gut getarnt.
Da war kein Cut.
Nein, Moment, was habe ich gesagt? Moment, wir müssen nochmal Pause drücken.
Moment, ich habe aber recht gehabt.
Ja, Chris Columbus Regie und tatsächlich hat John Hughes das Drehbuch geschrieben.
Ja, vielleicht auch mein. Genau das wollte ich ja auch sagen, aber lass mich ja nicht ausreden.
Natürlich. Pardon.
Ja, pardon.
Ja, Kevin allein zu Hause, der erste. Natürlich irgendwie ein eigenartiger Quasi-Klassiker.
Ja, ich glaube, jeder, der heute älter als 20 ist, hat ihn gesehen, oder? Vielleicht älter als 25 ist.
Ja, dann auf jeden Fall, ja.
Ja, das war damals einer der Filme überhaupt.
Auf jeden Fall. Den habe ich so im Alter von 6 bis 12 bestimmt alle 2 Jahre mindestens einmal gesehen.
Ja. Der war echt gut.
Ich meine, wenn man heute so als Erwachsener da drauf guckt, denkt man sich schon, das ist eine ziemlich gewalttätige Sache, was da passiert. Und wir sollen das alles lustig finden. Ich meine, klar, es sind Diebe, aber verdienen Diebe, dass sie verbrannt, angeschossen, aufgespießt am Fuß, geprügelt und so weiter werden? Es gibt natürlich hunderttausende Artikel oder Internetvideos, wo gezeigt wird, die hätten schon im Laufe des Films bestimmt 3 oder 4 Mal tot sein müssen.
Mhm. Und einer steigt doch auch auf so einen Nagel.
Auf so einen Nagel, genau. Oh. Oder kriegt ein heißes Bügeleisen aus 20 Metern auf die Fresse. Oder mit so einem Bunsenbrenner, der ihm den halben Kopf wegsenkt. Da ist schon eine Menge Sachen drin, wo sich denkt, wirklich? Und das sollen in einem Film für Kinder, ausgeübt von einem Kind? Und ich glaube, das machen die nicht nach. Aber wenn wir jetzt mal Moral und... Danke fürs Aufheben meines Zettels.
Bitte.
Wenn wir jetzt Moral und Vorbildfunktion eines Filmes so ein bisschen zur Seite schieben und einfach davon ausgehen, es ist ein Film und der soll einfach nur Spaß machen, auch wenn es Spaß aus Gewalt ist, dann ist der definitiv sehr, sehr unterhaltsam.
Ja.
Ja. Also, dabei bleibt's.
Also, es geht konkret um eine Familie, die einen Urlaub fährt.
Über die Familie McAllister.
Und irgendwie schaffen die es, ihren Sohn zu vergessen.
Ja, das passiert wohl nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal.
Spoiler.
Also
Kevin überlebt diesen Film.
Das wäre ein heftiges Ende. Am Ende kommen die Diebe rein, setzen sich doch durch und rauben das Haus aus und töten Kevin dabei. Die Familie kommt zurück und findet das Haus leer und den Sohn tot.
Ja,
das wäre heftig.
Bei dem zweiten Teil geht es dann um seine Beerdigung, da vergessen ihn dann seinen Leichnam oder
was. Was lernen wir daraus? Vergesst nicht eure Kinder. Das ist so die Weihnachtsbotschaft des Films.
Richtig. Ja, ich glaube, was uns so als Kinder gerade angesprochen hat, ich meine, wir haben den ja gesehen, als wir so um 8 waren, war überhaupt so diese Idee, boah, mal ganz alleine zu Hause zu sein, alles machen zu dürfen, keine Eltern, die einem irgendwas vorschreiben.
Da gibt es ja am Anfang diese hübsche Montage, wo er einfach mal alles ausprobiert, wo er sich rasiert als, keine Ahnung, wie alt ist er, 19 oder so. Wo er Papas Rasierwasser benutzt und dann erstmal schreiend durchs Haus rennt, weil das brennt. Und solche Sachen, wo er von der Treppe runterrutscht.
Ja, wo er bei Mama im Bett liegt und Fernsehen guckt. Und all solche Sachen. Und ja, das war, ich denke wahrscheinlich heute, so als Erwachsener, nimmt man das anders wahr. Aber dann hast du natürlich die Diebe. Die, das ist eine wohlhabende Familie. und zwei Liebe gespielt von Joe Pesci und ich glaube der andere war Daniel Stern. Die beiden sind zwei so Halunken und die versuchen dann halt das Haus aufzuräumen. Und die kriegen zwar mit, dass da ein Kind ist.
Irgendwann, ja.
Aber das scheint sie nicht davon abhalten zu wollen.
Ja, irgendwann wird es persönlich, weil das kleine Kind denen so ein bisschen wehtut.
Richtig, weil es stellt ohne Ende diese Saw-Fallen auf.
Quasi, so würde man heute so nennen, ja.
Ja.
Weil Kevin irgendwie auch ein bisschen cleverer ist als die beiden. Insbesondere.
Und er ist ja gewalttätig, wenn man es genau nimmt.
Ja. Aber er ist ja nicht nur auf Gewalt, sondern zum Beispiel installiert er auch so Pappfiguren, die Silhouetten von Menschen darstellen, auf so eine Eisenbahn, um dann so zu suggerieren, hier sind Leute im Haus und hier steigt gerade eine Feier. Mhm. Bitte brecht hier nicht ein. Er installiert nicht nur Fallen, die Schmerz ausüben.
Aber auch,
ja. Wie gesagt, der Nagel ist definitiv im Gedächtnis geblieben, das Bügeleisen auch. Und der glühende Türknauf.
Ja, und ich glaube auch irgendwas mit Öl oder so hat er auch gemacht. Heißes Öl? Oder?
Ja, ist auf der Treppe im Keller, wo das Öl ist und dann irgendwann, erst zieht er die Schuhe aus, weil die kleben, dann den Socken und dann auf der nächsten Stufe ist der Nagel, der dann durch den nackten Fuß geht.
Jetzt stell dir mal vor, Saw wäre eine Fortsetzung gewesen von Kevin allein zu Haus.
Hä? Genau, weil aus Kevin McAllister ist Jigsaw geworden.
Ja, genau. Würde irgendwie passen. Auf jeden Fall ist der kleine Junge, der Hauptdarsteller des Films, damals der größte Kinderstar der Welt gewesen wegen diesem Film, Macaulay Culkin. Und ja, der definierte auch so ein bisschen so den Anfang der 90er zusammen mit Michael Jackson und Michael Jordan.
Also Macaulay Culkin und Michael Jackson waren auch relativ gut befreundet. Ja. Zumindest haben sie das in der Öffentlichkeit so dargestellt und ich habe wenig Zweifel, dass das halbwegs echt war.
Ja. Nee, der Kalken hatte auch bei dem Prozess für ihn ausgesagt, dass er immer alles durfte war. Es gab zwei, ich glaube sogar drei Fortsetzungen. Eine noch mit Kalken,
ja,
die ins Kino kam, wo sie in New York sind. Ich glaube, Kevin allein in New York oder so.
Heißt in Deutschland, ja.
Und da vergessen sie ihn dann wieder mit nach Hause zu nehmen, irgendwie so.
Und ich weiß, und da trifft er wieder auf die beiden, die natürlich erneut ein Hühnchen mit ihm zu rupfen haben.
Ich weiß noch, dass ich damals immens enttäuscht war.
Der zweite ist nicht so gut. Und dann guckst du den dritten ohne Macaulay Culkin, eine DTD, also direkt auf Videoproduktion, glaube ich.
Nein, ich meine, ich war wegen dem zweiten enttäuscht.
Ja, ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass der zweite so ein Fall ist wie Alien vs. Predator. Du denkst dir, der ist nicht mehr gut. Und dann guckst du die nächste Fortsetzung und denkst dir, wow, der zweite hat doch noch eine Menge Qualitäten, die für diesen Film sprechen. Mhm.
Doch, da hast du recht.
Der, auch wenn es im Prinzip das gleiche in Grün, beziehungsweise in New York ist.
Ja, die ganzen Fallen sind nicht so lustig. Irgendwie die Story ist mehr oder weniger die gleiche.
Es fehlt auch so ein bisschen das Herz. Das hat das Ganze im ersten Teil so besonders gemacht, dass es nicht einfach nur Slapstick und Gewalt und Schmerz und Aua ist, sondern dass auch diese ganze, ich vermisse meine Eltern und die Eltern, ich vermisse meinen Sohn und so weiter, dass es durchaus relevant und wirkungsvoll gemacht war. Mhm. Und dann gibt es im ersten noch diese Sache mit dem älteren Nachbarn, dem Bärtigen, die so eine durchaus wirkungsvolle Nebenhandlung ist. Und das fehlte alles so ein bisschen im zweiten Teil. Da wirkt es halt mehr vom Gleichen.
Ich glaube, im dritten, der ja auf DVD rauskam, spielt eine ganz, ganz junge Scarlett Johansson mit. Spielt, glaube ich, eins der Kinder. Nicht das, was zu Hause gelassen wird, aber ich glaube, die große oder kleine Schwester.
Okay, ja. Wäre jetzt aber kein Grund, dass ich mir den nochmal angucke.
Ich glaube, es gibt sogar noch einen vierten, aber den habe ich nie gesehen. Der ist zu obskur.
Obskur.
Und irgendwann war ich dann doch
Kevin allein raus. In der Weltraumstation oder was?
Ja. Nee, aber Kevin allein zu Hause ist eigentlich ganz niedlich. Und auch wenn ihr ihn selber vielleicht jetzt nicht unbedingt gucken wollt, wenn ihr Kinder habt, die jetzt so um 7, 8 rum sind, mit denen solltet ihr den auf jeden Fall schauen.
Ja, also uns hat es nicht geschadet.
Da wäre ich mir nicht so sicher, aber.
Ach, wir hauen uns jetzt nicht gerade regelmäßig die Köpfe ein und.
Ja, aber ich habe in meinem Keller auch Nägel im Fußboden und hier ja, Siedeeisen an dem Türgriff und so.
Aber das funktioniert. Aber mein Vorstrafenregister passt auf 1,5 Seiten. Finde ich noch okay.
Ja, du meinst hier diese Druckerseiten, die aneinander gebunden sind. Ne?
Ja. Also ein Paket Plotter ist eine Seite.
Okay. Jo. Was ist dein letzter?
Mein letzter. Wahrscheinlich der Weihnachtsklassiker schlechthin. Inspirationsgeber für eine der besten Beavis und Butthead-Folgen aller Zeiten und für eine sehr, sehr gute Buffy-Folge. Und zwar Das Leben ist schön. Von 1948, irgendwie so.
War nicht mehr Robert Benigni, ne?
Nein, das ist Das Leben nicht schön.
Richtig.
Und hier ist es Das Leben ist schön. Also hier, damals waren sie sich sicherer, dass Das Leben schön ist.
Ja, okay.
Es geht darum, James Stewart, aus vielen Hitchcock-Filmen und vielen Western bekannt, der spielt so eine Art unterer Mittelstandsgeschäftsmann, der aber irgendwann in Finanznot gerät und glaubt, alles versaut zu haben, und er gedenkt dann auch an Selbstmord, und dann gibt es so eine Art göttliche Intervention, ein Engel erscheint ihm und zeigt ihm eine Art Alternativwelt, wie die Welt aussehen würde, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Und dann wandert er so durch die Stadt und beobachtet so die Menschen, die er kennt, in einer alternativen Realität, in der er nie eine Rolle gespielt hat. Und am Ende lernt er natürlich, hey, ich spiele doch eine Rolle, ich kann einen positiven Einfluss haben. Und dann gibt es natürlich noch zurück in der Realität diese Sache mit, wie können wir jetzt den Laden oder unsere Zukunft retten und so weiter. Und weil Weihnachten ist, sind Menschen ein bisschen netter und lassen sich für das Gute bewegen. Das ist hemmungslos kitschig, und das ist so die Art von naiven Gutmenschentum, die man sonst 350 Tage im Jahr wahrscheinlich auf den Tod nicht abkann, aber die zur Weihnachtszeit einfach extrem gut funktioniert. Da darf man dann mal so naiv an das Gute im Menschen glauben und hoffen, dass es doch noch nicht alles so zynisch, bitter und so weiter ist.
Ist es nicht?
Zumindest darf man hoffen, und dieser Film macht diese Hoffnung definitiv, ja, unterhaltsam und auch wirkungsvoll emotional. Und es ist nicht einseitig kitschig. Also wie gesagt, er denkt an Selbstmord und so weiter. Und es gibt so ein paar Nebenpassagen, die sind nicht unbedingt Ringelrangelrose.
Ja, es ist auf jeden Fall einer der größten Weihnachtsklassiker überhaupt. Ja,
ich würde sagen, es ist der Weihnachtsklassiker schlechthin. Je nachdem, wen du fragst, aber
neben der Mr. Bean Weihnachtsfolge. Aber es ist halt kein Spielfilm, zählt halt.
Ja. Nein, das ist ein... Also ich tue mir den sonst im Jahr nicht an, aber zu Weihnachten gucke ich den tatsächlich ganz gerne.
Guckst du zu Silvester auch Dinner for One?
Nee. Das ist irgendwann doch zu ausgelutscht.
Ja. Also da würde ich mir auch mal eine Fortsetzung von wünschen.
Eine Fortsetzung, ja. Miss Sophie feiert ihren 200.
Das könnte interessant werden.
Und die hat ja jetzt schon keine noch lebenden... Freunde mehr.
Ja.
Das ist ja der Gag an der ganzen Sache. Miss Sophie. Oder der Butler feiert Weihnachten, wenn Miss Sophie tot ist.
Ja.
Und muss dann auch ihre Rolle spielen.
Das könnte funktionieren.
Ein Person. Das wäre aber noch trauriger, als es ohnehin schon ist.
Oder wir machen was bei ihm zu Hause. Weil die Frau nicht mehr lebt und der kein Butler mehr ist, ist er arbeitslos. Und
macht er in seiner kleinen Arbeiterbutze, deckt er dann für Admiral von Schneider und Miss Sophie und Co.
Nee, sein Kind macht es dann für ihn.
Ach so.
Ganz liebevoll.
Weil er ist bettlägerig und senil.
Richtig.
Mein Gott.
Und das Kind ist irgendwie 12 und beschwipst sich zum ersten Mal mit dem Alkohol, und dann läuft er auch gegen den, natürlich, wir brauchen den hier, das, was ist ein Bärenfell? Nein.
Ich glaube Tiger.
Tigerfell, und stolpert darüber.
Ja, das muss irgendwas Billiges sein, weil der darf nicht so reich sein, dass er ein echtes haben kann.
Ich dachte mir, dass es vielleicht geerbt
ist. Geerbt. Das müsste man aber erklären.
Ja. Dinner for One.
Ja. Auf jeden Fall, It's a Wonderful Life, also ist das Leben, nein, das Leben ist schön. Mega kitschiger Weihnachtsklassiker, der definitiv sehenswert ist.
Vor allem, der ist auch extrem amerikanisch.
Ja, schon, aber ich finde, die Moral, die dahinter steht, ist nicht explizit amerikanisch, sondern einfach nur, ja, hoffen, dass das Menschen tatsächlich noch nett sein könnten.
Ich hätte jetzt
uneigennützig nett.
Ja.
Darum geht's ja am Ende.
Ich hätte jetzt ganz, ganz zynisch eigentlich sagen wollen, dass wir haben jetzt eigentlich nur ältere Filme genannt. Dass es ja anscheinend irgendwie keine aktuellen, vernünftigen Weihnachtsfilme gibt. Aber Frozen?
Irgendwie schon, ja. Auch wenn es nicht wirklich Weihnachten ist, aber so mit Winter und dann die Wiederzusammenführung der beiden Schwestern, auf jeden Fall. Gib dem Film noch 2 Jahre, wenn wir dann quasi ein Update zu diesem Podcast machen, wäre der wahrscheinlich dabei.
Der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten, ne? Was heißt aller Zeiten, also bisher?
Ja, und ich weiß nicht, wie das da mit Inflation ist, aber ja, auf jeden Fall mega, mega, mega erfolgreich. Hm. Und ziemlich, ziemlich gut.
Ja, doch. Also, und die Lieder, so, sie mögen zwar schon totgesungen sein, aber sie sind irre.
Ja, ich meine, wir haben zum Glück keine siebenjährigen Töchter oder so, die das Lied 27 Mal am Tag singen, ununterbrochen in nicht wirklich ausgereifter Stimme. Deswegen sind wir wahrscheinlich so ein bisschen noch auf der Pro-Seite von Let It Go und so.
Ja.
Ich glaube, die meisten Väter und Mütter denken sich zu ihrem Kind, oh, Let It Go mit dem Lied.
Ja.
Aber,
ja. Ja, da, also ich wollte halt sagen, es bleibt zu hoffen, dass wir haben jetzt, ich sag mal, jetzt so viele schöne Erinnerungen aufgezählt.
Oh.
Ich hoffe mal, dass die nächsten Jahre halt neue Erinnerungen schaffen für die nächsten Generationen.
Ja, also in den letzten 10 bis 15 Jahren gab es nicht so wirklich viele effektive Weihnachtsfilme. Ich hab tatsächlich Liebe erwähnt, der durchaus gelungen ist.
Dem die meisten wahrscheinlich keine Chance geben wegen des Titels.
Ja, der ist auch mega kitschig, weil, und dann ist er noch so ein Episodenfilm mit 27 verschiedenen Handlungssträngen. Und jemand hat mal geschrieben, tatsächlich die Liebe wäre der Film, wo Richard Curtis, der Regisseur und Drehbuchautor, das Ende von ungefähr 300 verschiedenen romantischen Komödien genommen hat und in einen einzigen Film zusammengestopft hat. Ungefähr so fühlt sich der Film an.
Ja.
Aber ich finde, er funktioniert. Er ist ja auch hier mega kitschig, aber sehr sympathisch und zumindest zur Weihnachtszeit kann ich mir so eine Art Frontalladung Kitsch durchaus mal geben.
Ja, ich meine, wenn nicht dann, wann sonst, ne?
Ja. Und ich meine, hey, wer es ein bisschen anders will, der französische Horrorfilm Inside spielt auch an Heiligabend.
Genauso wie der Klassiker Black Christmas.
Ja, wo ein Mörder in das Haus einer Studentenschwesternschaft einbricht und so ein paar Studentinnen tötet.
Ja.
Also auch sowas gibt es im Weihnachtsgewand.
Ja, da gibt es sogar hier eine Menge mit Silent Night, Deadly Night. Oder es gibt sogar Santa's Sleigh mit Wrestler Bill Goldberg als mordender Weihnachtsmann.
Stanley Kubricks Eyes Wide Shut spielt zu Weihnachten.
Shining auch, mehr oder weniger.
Nein, spielt nur im Schnee, vor allem die Wein.
Auf jeden Fall in der Winterzeit. Ich weiß nicht, ob es konkret an Weihnachten auch ist. Wahrscheinlich schaffen sie es gar nicht bis dahin. Ne?
Nee.
Nur bis Nikolaus.
Und dann gibt's natürlich noch einen, den haben wir wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich in vielen anderen Listen dabei sein, aber da wir beide nicht so wirklich Fans von den Muppets sind, ist die Muppets Weihnachtsgeschichte bei uns nicht mehr mit in die Liste gerutscht, aber viele, wer die Muppets mag, der Muppets Weihnachtsfilm gehört, glaube ich, zu den besten oder angesehensten Muppets-Filmen generell.
Ja. In dem Muppets Compendium.
Compendium, oho.
Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Ich hatte eigentlich auch erst einen anderen Film mit auf der Liste. Antarktika, gefangen im Eis.
Das ist ein Weihnachtsfilm?
Mit Paul Walker. Da geht es quasi um so eine Expedition, die in der Antarktis landet. Und dann gibt es irgendwie einen Unfall oder irgendwie sowas. Und die Hundeführer müssen vorzeitig abhauen, müssen die Hunde da lassen. Und dann geht es darum, wie die Hunde quasi die schlimme Winterzeit da verbringen, bis die Leute wiederkommen können.
Hm.
Und der ist, wenn man Tierfreund und Hundefreund ist, ist der extrem packend und schön gemacht. Und hat auch eine der größten Schockszenen des damaligen Kinojahres.
Okay.
Mit einem Seeleoparden. Und es war einer der wenigen richtig guten Paul Walker-Filme. Muss man sagen.
Ja.
Also der lohnt sich wirklich. Das Cover ist fürchterlich kitschig und sieht aus
wie. Wen interessiert das Cover?
Sieht aus wie diese 1000 Air Bud-Filme oder sowas.
Hey, nichts gegen Air Bud.
Aber der Film dahinter ist richtig, richtig gut. Das wollte ich nochmal erwähnen.
Tja.
Okay, vielleicht nochmal zum Mitschreiben, falls ihr die Übersicht verloren habt. Meine 5 Filme waren Stirb langsam 2, Schöne Bescherung, Nightmare Before Christmas, Batmans Rückkehr und Kevin allein zu Hause.
Und meine 5 waren Night on Earth, Edward mit den Scherenhänden, Das Apartment und Ist das Leben nicht schön? Nein, das Leben ist schön. Mein Gott, jetzt komme ich auch schon durcheinander. Ja, It's a Wonderful Life im Original. Bla. Ja,
das ist doch ein schöner Abschluss, oder? Das Leben ist schön.
Das Leben ist schön.